Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Die EU und die Schweiz tarieren ihre Beziehungen neu aus. Worum es genau geht, besprechen wir gleich. Außerdem schauen wir uns eine Nebenwirkung der Energiewende in den Niederlanden an. Das Stromnetz ist so ausgelastet, dass Schulen und Unternehmen Jahre auf den Anschluss warten. Und in Spanien sind gestern 3 Schlepper festgenommen worden. Gewalt gegen Bootsflüchtlinge ist das Thema. Welches Land profitiert eigentlich am meisten vom EU-Binnenmarkt? Die Antwort auf diese Frage ist erstmal überraschend, denn es ist die Schweiz, die pro Kopf mehr als alle EU-Mitgliedstaaten vom Binnenmarkt profitiert. Ja, und das ist natürlich nicht gerade im Sinne der Erfinder. Vor 3 Jahren gab es deshalb schon mal einen Versuch, die mehr als 100 bilateralen Verträge zwischen der EU und der Schweiz zu reformieren. Aber die Schweiz ließ die Verhandlungen damals scheitern. Läuft ja schließlich auch ganz gut für das Land. Seit gestern gibt es einen neuen Anlauf dieser Verhandlungen. Katrin Hondl, unsere Korrespondentin in Genf, beobachtet das Ganze für uns. Frau Hondl, warum ist die Schweiz denn jetzt wieder bereit zu verhandeln?
Naja, also nachdem die Schweizer Regierung vor gut 3 Jahren, Sie haben es gesagt, also im Mai 2021 war das, dieses vorher jahrelang ausgehandelte Rahmenabkommen platzen ließ. Da herrschte ja erstmal Funkstille zwischen Brüssel und Bern. Und die EU hat der Schweiz auch ziemlich deutlich gezeigt, was sie von diesem einseitigen Verhandlungsabbruch hält. Also es gab keine neuen bilateralen Abkommen mehr, bestehende wurden nicht mehr aktualisiert. Unter anderem ist die Schweiz aus dem ziemlich wichtigen Forschungsprogramm Horizon Europe rausgeflogen. Auf dem EU-Binnenmarkt wurden keine Schweizer Medizinprodukte mehr anerkannt. Also diese eigentlich sehr engen Beziehungen, von denen die Schweiz, Sie haben es auch gesagt, extrem profitiert als wichtigste Handelspartnerin, also die EU ist die mit Abstand wichtigste Handelspartnerin der Schweiz. Ja, diese engen Beziehungen, die fingen schnell an zu erodieren, muss man sagen. Und das kann natürlich nicht im Interesse der Schweiz sein, auch nicht der EU übrigens. Und vor allem natürlich nicht, seit wir mit Russlands Angriff auf die Ukraine ja einen Krieg haben in Europa. Und ja, so haben die Schweiz und die EU dann erst ungefähr ein Jahr lang Sondierungsgespräche geführt und nun wird neu verhandelt, gestern in Brüssel feierlich eröffnet mit der Bundespräsidentin der Schweiz, die Viola Amherd, und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, und soll eben nun verhandelt werden, wie dieses enge Verhältnis geregelt werden kann mit der Schweiz im EU-Binnenmarkt, ohne Mitglied zu sein, weder in der EU noch im EWR, dem Europäischen Wirtschaftsraum.
Da hat sich also schon einiges verschlechtert in diesen vergangenen 3 Jahren für die Schweiz. Was könnte denn für die Schweiz jetzt dabei herausspringen? Also welche ganz konkreten Vorteile erhofft man sich von den neuen Verhandlungen?
Also es geht tatsächlich in erster Linie für die Schweiz natürlich darum, das Bestehende zu sichern, ja, sprich den Zugang zum EU-Binnenmarkt, der ja wirklich einen großen Teil beiträgt zum Wohlstand der Schweiz. Sie haben in der Anmoderation diese Bertelsmann-Studie von 2019 zitiert. Danach ist die Schweiz tatsächlich das Land, das am meisten vom EU-Binnenmarkt profitiert. So. Und die EU ist der Schweiz jetzt auch in diesen Sondierungsgesprächen ganz schön entgegengekommen. Also von einem Rahmenabkommen ist jetzt nicht mehr die Rede. Das war ja vorher der Plan. Damit sollten übergreifende Regeln festgeschrieben werden für die über 100, 120, glaube ich, sogar Einzelabkommen zwischen EU und Schweiz, um eben diese engen Beziehungen zu institutionalisieren, um auch Rechtssicherheit zu schaffen bei Streitfällen. Also rein formal ist die EU der Schweiz da wirklich ein großes Stück schon mal entgegengekommen. Jetzt wird eben über einzelne Abkommen konkret verhandelt, zum Beispiel in den Bereichen Strom, Personenfreizügigkeit, Landverkehr. Da sollen neue Abkommen geschlossen werden oder eben bestehende aktualisiert werden.
Viele verschiedene Bereiche, die Sie da gerade schon angesprochen haben. Was ist denn Ihre Einschätzung? Also würde ein neues Abkommen oder ja ein Update dieser vielen verschiedenen Verträge das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU jetzt grundlegend neu regeln, oder geht's da am Ende doch eher um Feinheiten?
Nein, nein, es geht also tatsächlich schon um absolut Grundlegendes. Also im Kern geht es immer noch um dasselbe wie beim gescheiterten Rahmenabkommen, nämlich, dass die Schweiz als Teilnehmerin am EU-Binnenmarkt auch EU-Recht grundsätzlich übernehmen soll. Das will die EU. Und die Schweiz hadert damit, ja. Obwohl es in Streitfällen so ein gemeinsames Schiedsgericht von EU und Schweiz geben soll. Aber viele in der Schweiz sind dagegen, dass der EuGH, der Europäische Gerichtshof, bei der Rechtsauslegung eine wichtige Rolle spielen wird. Ist einfach so. Es geht ja um EU-Recht, ja. Also es geht wirklich um fundamentale Fragen und Reformen, die wirklich auch, ja, überfällig sein. So hat es zum Beispiel gestern der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Martin Wandsleben, gesagt zum Verhandlungsauftakt, ja. Es geht wirklich um Rechtssicherheit in diesen engen Beziehungen und, ja, wie gesagt, viele, viele Detailfragen.
Sie haben es schon angedeutet, in der Schweiz ist das durchaus umstritten. Die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei, die ist deutlich gegen diese Verhandlungen. Aber auch Gewerkschaften beispielsweise haben sich kritisch geäußert. Was sind denn genau die Kritikpunkte?
Also bei der SVP ist es, wie nicht anders zu erwarten, fundamental Opposition. Ja, die haben schon vergangene Woche mit viel, viel Getöse ihren, wie Sie sagen, Abstimmungskampf des Jahrhunderts gestartet. Also die machen schon jetzt massiv mobil für die Volksabstimmung, die am Ende der Verhandlungen in der Schweiz ja letztlich über Top oder Flop entscheiden wird, egal was dabei rauskommt. Ja, also die reden von Unterwerfung des Landes unter die Europäische Union und so weiter, verbreiten auch Lügen. Also der SVP-Fraktionsvorsitzende im Schweizer Parlament, Thomas Eschi, der hat zum Beispiel mir ins Mikrofon gesagt, nicht die EU, sondern die USA seien der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Also das ist das eine. Und es gibt eben auch sehr viel Kritik aus dem eigentlich europafreundlichen linken Lager, massiv sogar. Das sind die Gewerkschaften in der Schweiz, mit ihnen in der Politik auch die Sozialdemokraten. Die fürchten um die hohen Schweizer Löhne, ja, wenn das EU-Recht vollständig übernommen würde. Da geht es nämlich konkret um die EU-Spesenregelung. Jetzt mal ein Detail vielleicht tatsächlich mal. Diese Spesenregelung, die beinhaltet nämlich, dass zwar beim Lohn immer die gleichen, die Regeln des jeweiligen Landes gelten, bei den Spesen aber Arbeitnehmern, ja, die irgendwohin entsandt werden, nur so viel gezahlt werden muss wie im Ursprungsland üblich. Und da sehen die Schweizer rot.
Was ist denn Ihre Prognose? Wird es dieses Mal ein Abkommen geben? Und wenn ja, wie lange wird es dauern?
Ja, das ist wirklich die ganz große Frage. Also gestern in Brüssel war das ja alles sehr schön. Es wurde sehr viel Zuversicht verbreitet von den beiden Präsidentinnen, also der EU-Kommissionspräsidentin und der Schweizer Bundespräsidentin. Aber auch in dieser schönen Feierstunde wurde, wenn man genau hingehört hat, schon klar, also von der Leyen hat auf Tempo gedrängt, noch vor Jahresende soll es da zum Abschluss kommen und die Schweizer Bundespräsidentin Amherd sprach von, es gehe um Qualität vor Tempo und das heißt schon viel und sie weiß auch, wovon sie spricht, mit Blick eben auf die eben angedeutete innenpolitische Debatte in der Schweiz.
Die EU und die Schweiz verhandeln seit gestern ihre Verträge neu. Katrin Hondl, vielen Dank für die Informationen. Die Niederlande haben ambitionierte Ziele, was die Energiewende angeht. Bis 2050 will das Land seinen Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien beziehen. Aktuell liegt der Anteil erst bei knapp 15%. Ja, und selbst diese 15% machen dem Stromnetz schon zu schaffen. Der Grund: Bis vor 10 Jahren haben sich die Niederlande fast vollständig auf fossile Energien verlassen. Das Stromnetz ist deshalb nicht darauf ausgelegt, dass inzwischen deutlich mehr mit Strom gekocht, geheizt und Auto gefahren wird. Das Netz, das ist dadurch inzwischen so stark ausgelastet, dass Schulen und Unternehmen teils Jahre auf einen Anschluss warten. Martin Hahn berichtet.
Und er wurde dus nu een nieuwe school gebouwd, alleen die heeft geen stroom.
Da steht eine neue Schule, aber ohne Strom, weil das Stromnetz voll ist. So erzählt es dieser Schüler dem niederländischen TV-Sender NOS. Auch Sanne Roemen, die Direktorin der Schule in Veldhoven, erklärt.
Unsere Schule kann nicht ans Stromnetz angeschlossen werden. Wir sind also eine Schule ohne Licht und ohne Strom.
Die Schüler im Süden der Niederlande sind nicht die einzigen, die derzeit auf einen Stromanschluss warten. Laut aktuellen Zahlen, die die Tageszeitung Volkskrant bei Netzbetreibern eingeholt hat, warten derzeit fast 10.000 Einrichtungen und Betriebe auf Strom. Großverbraucher müssen teilweise Jahre warten.
Das ist ein Problem, das durch eine Kombination von Dingen verursacht wird,
sagt René Heller, Professorin für Energie und Innovation an der Fachhochschule Amsterdam.
Das Wirtschaftswachstum erfordert mehr Anschlüsse, der Wohnungsbau, aber auch die Elektrifizierung verschiedener Bereiche. Um nachhaltiger zu werden, steigen wir von Gas auf Strom um, oft mit einer Wärmepumpe. Oder die Leute kaufen Elektroautos. Firmen tun all das auch. Und so muss eigentlich mehr Strom durch die Leitungen gehen. Die sind aber nicht dafür ausgelegt.
Seit Jahren ist klar, im ganzen Land sind mehr Trafohäuschen und Kabel nötig. Aber der Netzausbau geht zu langsam voran. Das liegt auch daran, dass es zu wenig technisches Personal gibt.
Das Vorausdenken und Vorausplanen hat eigentlich viel zu spät begonnen. Vor allem, wenn man sich ansieht, wie lange Genehmigungsverfahren dauern.
Immer mehr Betriebe, die nicht ans Netz angeschlossen werden, ziehen vor Gericht und hoffen auf Entschädigung oder Priorisierung. Aber Netzbetreiber erklären, wo es keine Kapazität gibt, gibt es auch nichts zu verteilen. Da helfe es also auch nicht, bestimmte Verbraucher bevorzugt zu behandeln. Betriebe im Amsterdamer Hafen sprechen sich deswegen ab sofort ab, um ihren Stromverbrauch besser über den Tag zu verteilen und so das Netz nicht zu überlasten.
So wollen sie sicherstellen, dass sie über den Anschluss, das Kabel, das sie sich teilen, nie das Maximum erreichen.
Landesweit diskutieren Netzbetreiber und das zuständige Wirtschaftsministerium verschiedene Vorschläge, um den Stromengpass zu beseitigen. Haushaltsgeräte bei Spitzenlast aus der Ferne abzuschalten, Verbraucher für die Abnahme von Strom zu bezahlen, wenn es einen Überschuss an grünem Strom gibt, oder Ladestationen von E-Autos von 16 bis 21 Uhr zu deaktivieren. Energieexpertin René Heller forscht seit einiger Zeit jedoch an einer anderen Idee.
Wenn man ein Auto hat und es an eine Ladestation hängt, wird es automatisch aufgeladen und man zieht sofort Energie aus dem Kabel. Wenn alle zur gleichen Zeit nach Hause kommen, das Licht einschalten und anfangen zu kochen, ist das eine riesige Spitze. Aber wenn das Auto die ganze Nacht an einer Ladestation hängt, kann man das Laden leicht über einen längeren Zeitraum verteilen.
René Heller und ihr Team haben Software entwickelt und getestet, die so ein smartes Laden ermöglicht und das Netz schonen könnte. Eine ähnlich smarte Lösung gibt es für die Schule in Veldhoven aktuell nicht. Der nachhaltige Bau, der zukünftig mit Wärmepumpe und Solarzellen laufen soll, überbrückt die Wartezeit mit einem Provisorium, erzählt die Schuldirektorin dem TV-Sender NOS.
Wir gehen over tijdelijk op een biodieselaggregaat.
Ein Biodieselgenerator bringt nun Licht in die Schule. Mit einem Stromanschluss wird erst im Jahr 2028 gerechnet.
Der Bericht von Martin Hahn. Dass Schlepper mit den Bootsflüchtlingen, die sie über das Mittelmeer fahren, nicht immer besonders gut umgehen, das kann man sich vorstellen. Drei Festnahmen in Spanien zeigen aber eine neue Form von Gewalt. Den drei gestern festgenommenen Schleppern wird vorgeworfen, Flüchtlinge mit einer Machete vom Boot gedrängt zu haben, anstatt sie sicher an Land zu bringen. Der Vorfall passierte im November. Gestern sind die Männer festgenommen worden, zwei Männer und eine Frau. Und fünf Menschen starben bei diesem Vorfall im November. Was genau sich damals ereignet hat und ob es diese Art der Gewalt gegen Bootsflüchtlinge schon häufiger gegeben hat, darüber spreche ich jetzt mit Hans-Günther Kellner, freier Journalist in Madrid. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Erklären Sie uns doch zuerst, was genau ist da passiert?
Ja, also der eigentliche Fall, auf den die Festnahmen zurückzuführen sind, der liegt ja schon einige Zeit zurück, Ende November. Haben die Führer eines Schnellboots in Chiclana de la Frontera in Andalusien in unmittelbarer Nähe zum Strand 37 Migranten gezwungen, ins Meer zu springen. Ich habe gesagt, das Ganze spielte sich keine 100 Meter vom Strand entfernt ab, weshalb auch Zeugen das Ganze gefilmt haben. Diese Zeugen haben damals schon von Drogenschmugglern gesprochen, die hier eben Flüchtlinge transportiert hätten. Und obwohl der Strand so nahe war, ist das Wasser an dieser Stelle noch sehr tief und die Strömung auch sehr stark. Es ist auch auf den Filmaufnahmen zu sehen, wie diese Migranten dann vom Strand weggetrieben werden vom Wasser. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie einige Migranten buchstäblich über Bord geworfen werden. Andere werden mit Messern oder mit Macheten bedroht, damit sie das Boot verlassen. Und im Anschluss ist zu sehen, wie die Täter mit hoher Geschwindigkeit fliehen. Damals sind, wie Sie schon gesagt haben, 5 Menschen gestorben. Und jetzt hat die spanische Polizei in diesem Zusammenhang 2 Männer und eine Frau verhaftet.
Wie häufig passieren solche Vorfälle?
Ja, ich habe gestern noch mit Hilfswerken gesprochen, die gerade in dieser Gegend auch arbeiten. Die sagen mir, dass sie so etwas noch nie erlebt haben. Also normalerweise würden die Schlepper diese Menschen am Strand absetzen und sich dann schnell davon machen. Aber sie sagen auch, seit 1-2 Jahren hat die Drogenmafia dieses Geschäft mit den Flüchtlingen übernommen. Diese Flüchtlinge haben ja bezahlt zwischen 3 und 12.000 Euro, sagen spanische Medien. Das waren 37 Menschen, das kann man sich ausrechnen. Damit ist also viel Geld zu verdienen. Und diese Leute arbeiten inzwischen mit ganz anderen Booten als die bisherigen Schlepper. Das sind sehr schnelle, sehr teure Boote und diese Schmuggler sind auch sehr brutal, das sagt die spanische Polizei. Erst vor wenigen Wochen haben diese Schmuggler mit einem Schnellboot, ein Schlauchboot der spanischen Polizei mit hoher Geschwindigkeit einfach überfahren. Die sind rübergefahren und dabei sind 2 Polizeibeamte ums Leben gekommen. Ein dritter ist verletzt worden.
Das klingt ganz schön heftig. Grundsätzlich gibt es ja eigentlich in Spanien eine staatliche Seenotrettung. Also anders als in vielen anderen EU-Ländern machen das nicht private Organisationen. Die waren jetzt offenbar in diesem Fall aber nicht zur Stelle. Können Sie uns sagen, was da schiefgelaufen ist?
Ja, diese staatliche Seenotrettung, die gibt es. Die funktioniert auch vergleichsweise gut, vergleichsweise mit anderen europäischen Ländern. Es gibt 20 Zentralen entlang der spanischen Küste zur Koordination. Es gibt Aufklärungsflugzeuge, Hubschrauber, Boote. Es gibt dann immer wieder mal Diskussionen, wer zuständig ist, Marokko oder Spanien. Diese Gewässer sind abgeteilt in der Seenotrettung, wer zuständig sei. Aber manchmal sagt Spanien, Marokko ist zuständig und dann, obwohl Spanien eigentlich intervenieren könnte und am Ende kommt die marokkanische Hilfe zu spät und da sind in der Vergangenheit auch schon Menschen ertrunken. Aber hier ist ja etwas ganz anderes passiert. Letztlich wird es erst das Gerichtsverfahren klären können. Es gibt aufwendige Radars, die das Meer zwischen Marokko und Spanien absuchen, aber dieses Schlepperboot haben sie entweder gar nicht ausgemacht oder viel zu spät. Und man muss auch sehen, diese Schmugglerboote sind einfach wahnsinnig schnell. Die brauchen eine Viertelstunde von der marokkanischen Küste bis nach Spanien, bis dann die spanische Polizei oder auch die Seenotrettung auftaucht. In dem Fall sind dann die Menschen schon ertrunken.
Wie ist denn grundsätzlich gerade die Situation? Das heißt, wie viele Menschen flüchten aktuell über das Mittelmeer nach Spanien?
Ja, seit Anfang dieses Jahres sind etwa 14.500 Menschen nach Spanien gekommen. Das sind 3-mal mehr als in den ersten 3 Monaten des letzten Jahres und es gab schon letztes Jahr eine starke Zunahme. Allerdings, Sie haben ja nach der Route über das Mittelmeer gefragt. Von diesen 14.500 Menschen sind nur 2.000 über die Iberische Halbinsel gekommen. Die übergroße Mehrheit kommt gegenwärtig wieder über die Kanarischen Inseln an und wird entweder kommt dort an auf den Kanarischen Inseln oder wird eben von der Seenotrettung aus dem Meer zwischen Westafrika und den Kanarischen Inseln geholt. Wenn, das muss man auch leider sagen, wenn sie dann nicht ertrinken.
Ja, Gewalt gegen Flüchtlinge ist das Thema. In Spanien sind gestern 3 Schlepper festgenommen worden. Hans-Günther Kellner war das mit den Informationen. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.